beim Bewerbungsgespräch mit unserer jetzigen Chefin, das war super offen. Das war nicht so dieses Chef- und Azubi-Verhältnis, sondern es war direkt so auf Augenhöhe. Man hat sich dann auch nicht nur darüber unterhalten, man hat sich noch über tausend andere Sachen unterhalten. Ich glaube, wir haben 2 Stunden oder so gequatscht. Meine Mutter hat draußen im Auto gewartet und ich kam raus. Ich so, oh mein Gott, das ist ein Traumberuf.
Von A bis Zubi.
Spezial mit der Agentur für Arbeit.
Der BB-Radio Ausbildungspodcast mit Ida.
Und Fabian.
In diesem Podcast stellen wir verschiedene Ausbildungsberufe vor, um zu zeigen, wie viele Möglichkeiten es bei der Berufswahl gibt. Unterstützung haben wir von der Agentur für Arbeit mit Berufsberater Fabian Schüle. Und dazu habe ich wie immer ein tolles Unternehmen aus Brandenburg und Berlin zu Gast. Diese Woche die hausärztlich-internistische Praxis Frau Dr. Schulze-Köhn in Bad Belzig. Einmal mit Nicole Golz, die sich um die Auszubildenden kümmert, und Auszubildende im zweiten Lehrjahr Lea Ebert. Wir sprechen über den Ausbildungsberuf zur medizinischen Fachangestellten. Also Nicole, erzähl uns doch erstmal so ein bisschen was über eure Praxis.
Unsere Hausarztpraxis ist in Bad Belzig. Wir arbeiten mit 4 Ärzten zusammen und die haben auch den Schwerpunkt der Schmerztherapie, der Palliativmedizin und der Sportmedizin. Und zusätzlich haben wir noch 6 Schwestern. Und seit 1. September sind wir 3 Azubis oder haben wir 3 Azubis. Letztes Jahr haben wir 2 Azubis eingestellt und dieses Jahr kam noch eine dazu. Und außerdem sind wir Lehrpraxis für Studenten und Ärzte in Weiterbildung. Einmal KVBB-Praxis und mit 2 Unis beziehungsweise Hochschulen in Brandenburg und Potsdam arbeiten wir zusammen.
Okay, das heißt, bei euch ist immer richtig viel Betrieb auch an Weiterbildung.
Ja. Also wir hätten gern noch mehr.
Okay.
Aber ihr habt mit der Ausbildung erst letztes Jahr angefangen.
Ja, also
wir... Und Lea ist die erste Runde.
Wir müssen dazu sagen, wir sind in diesem Jahr im April von 150 Quadratmeter Praxis jetzt in 500 Quadratmeter Praxis gezogen. Und jetzt haben wir einfach den Platz und die Möglichkeiten, das zu machen, was wir auch machen wollen. Also auszubilden. Wir machen viele Zusatzqualifikationen. Wir machen zum Beispiel eine Vitalfeldtherapie. So ganz viele Sachen können wir jetzt machen, einfach weil es vom Platz her möglich ist. Ja, und auf kleinstem Raum ist es wie ein Hummelhaufen. Es funktioniert nicht. Ne? Und da kann man sich nicht noch ganz viele Menschen reinholen, weil das wird alles unruhig. Und wir haben schon ein sehr, sehr hohes Patientenaufkommen. Und das muss man erstmal alles organisiert bekommen. Und das funktioniert jetzt wirklich richtig gut bei dem Platz, den wir haben.
Lea, was sagst du denn, was kommen da so hauptsächlich für Menschen hin? Das sind ja Erwachsene, oder?
Ja, schon. Also es ist wirklich selten, dass mal Jugendliche zu uns kommen. Es ist natürlich schön, wenn Jugendliche zu uns kommen, aber hauptsächlich sind es ältere Menschen. Vor allem auch Menschen, die wirklich starke Schmerzen haben. Ich würde auch sagen, eher so, ja... Dadurch, dass wir ja den Schwerpunkt Schmerzmedizin haben, kommen eben auch viele, die dann wirklich so Schmerzen haben, wo auch kein anderer Arzt wirklich weiß, was er da machen kann.
Also wenn man zum Beispiel chronische Rückenschmerzen
chronisch,
oder so
genau,
hat.
Genau, ja, den Begriff habe ich gesucht, genau, chronische Rückenschmerzen zum Beispiel, ja. Und sonst halt, ja, die typischen, glaube ich, was so jeder Hausarzt sonst noch hat, so eine Erkältung oder was auch immer.
Fabian, euer Thema ist ja heute Digitalisierung. Und das ist ja bei Ärzten, glaube ich, auch ein Riesenthema, oder? Also wie da zum Beispiel alleine mit Patientenakten in den letzten Jahren umgestellt wurde.
Genau, genau. Also ich habe noch angefangen, wir haben mit Karteikarten gearbeitet. Aber da konnte dann auch mein System ausfallen und wir konnten trotzdem weiterarbeiten. Wenn jetzt was ausfällt, wir hatten das im letzten Jahr, glaube ich.
Kurz vorm Umzug.
Wir mussten die Praxis für den Tag schließen, weil wir hatten keine Möglichkeit, in die Patientendaten reinzuschauen. Aber es ist trotzdem einfacher ohne Patientenakten, die man früher als Azubi immer ein- und aussortieren muss.
Na, was heute natürlich auch Thema sein wird, verändert sich die Arbeitswelt dadurch? Fällt vielleicht der Job der medizinischen Fachangestellten weg oder nicht?
Ich würde sagen, niemals. Oh. Nein.
Ich auch.
Nein, denn die Dokumentationen müssen trotzdem gemacht werden. Also da hilft uns niemand. Wir reden mit den Patienten und wir müssen das dokumentieren.
Also ist es weiterhin bloß ein Unterstützungsmittel und kein, sag ich mal, Arbeitserleichterungsmittel oder, sag ich mal, wie so ein Roboter, der nachher dann sich das alles zusammenschraubt, macht und tut und dann die Arbeit eigentlich ersetzt. So ist es jetzt mit der Digitalisierung in der Praxis nicht.
Doch, das ist einfacher geworden. Alleine schon die Befunde, die jetzt digital kommen und nicht mehr alle per Post. Natürlich kriegen wir noch Befunde per Post, aber durch die KIM, also die Kommunikation in der Medizin.
Ich habe auch genau gedacht, wer ist denn jetzt KIM? Also so heißt euer System.
Das ist so eine sichere
Übertragungsmöglichkeit.
Möglichkeit für das medizinische Personal, beziehungsweise für die Praxen und Krankenhäuser. Auch die Apotheken haben es und die Krankenkassen. Somit ja jetzt auch die EAUs. Man braucht nicht mehr die ganzen Krankenscheine überall verteilen, zur Krankenkasse schicken oder zum Arbeitgeber tragen, sondern das geht alles automatisch. Genauso wie mit den E-Rezepten, und es erleichtert. Das ist für Patienten, die schwer oder nicht gut zu Fuß sind, ist es besser. Und für uns teilweise auch, ja. Aber es muss funktionieren.
Und das tut's noch nicht immer.
Also ich finde, wir haben uns auch am Anfang ein bisschen schwer getan, damit zu starten. Aber es funktioniert super. Und wir haben da auch eine tolle Kommunikation mit unseren IT-Lern, also die uns betreuen in unserem Programm. Und die sind ja jederzeit da. Und die helfen uns, sobald mal irgendwas hakt, hatte ich letztens erst, sind die da und ein Knopfdruck und das funktioniert wieder.
Und sowas wie Dr. Lib, was eigentlich so Internetangebote sind, nimmt ja auch viel Arbeit weg, weil die ganze Terminierung, also ich rufe nicht mehr an in meiner Praxis, sondern ich nehme einfach, mach Dr. Lib auf, sage, ich will dann Termin, dann sehe ich es alles. Dann lade ich hoch mein Anliegen, die ganzen Unterlagen und dann erscheine ich ja nur. Ist ja doch schon eine Arbeitserleichterung.
Ich habe davon irgendwie noch gar nichts gehört.
Doch, ich habe davon schon gehört, aber wir machen einen Schritt nach dem anderen. Wahrscheinlich werden wir in einem Jahr auch darüber nachdenken. Aber das ist halt so komplex. Es ist halt keine normale Hausarztpraxis und es sind so viele komplexe Themen, wo man dann auch einfach mal sprechen muss. Also deshalb sage ich ja, uns braucht man da tatsächlich auch.
Ist ja auch dann immer eine Frage, welche Patientengruppen man hat, ne? Also ich glaube, Fabian, du wohnst ja auch eher im städtischen Bereich.
Genau.
Bei mir in Berlin nutze ich Dr. Lib auch, aber in Bad Belzig, Leute müssen es ja auch überhaupt erstmal nutzen, damit sich so ein Terminsystem überhaupt
ja,
lohnt.
Ja, wir sind total ländlich und wie Lea schon gesagt hat, wir haben viele ältere Patienten, genau, und die haben zum Teil nicht mal ein Smartphone.
Mhm.
Na, für die ist der Anrufbeantworter schon eine Herausforderung. Ne? Drücke ich jetzt die 1 oder drücke ich die 2? Also von daher müssen wir langsam. Für manche war auch das E-Rezept total unverständlich, aber wir bekommen es langsam hin und wir werden immer mehr digital und immer mehr darauf einlassen, denke ich.
Ja, ich glaube, es ist eine sehr spannende Zeit. Beim Gesundheitssystem passiert so viel. Also ich denke, wenn wir das nochmal in 5 Jahren wiederholen, da wird sich alles nochmal gewandelt haben.
Absolut, absolut.
Lasst uns auch gerne gleich nochmal darüber sprechen, was das natürlich auch für Auszubildende bedeutet, welche Anforderungen man so erfüllen muss. Lea, erzähl doch erstmal, was heißt es denn eigentlich, medizinische Fachangestellte bei euch zu sein? Also was für Aufgabenbereiche hat man so?
Also manchmal, das fühlt sich manchmal so an wie so ein Oktopus. So. Man hat so 1000 Arme und muss so ganz viele verschiedene Sachen auf einmal können und auch machen. Also das lernt man natürlich alles. Aber ja, wenn man dann so im einen Moment vielleicht den Patienten so den Blutdruck misst oder den Patienten wiegt oder einen Blutzucker misst, dann muss man im nächsten Moment nochmal schnell Blut abnehmen oder einen EKG schreiben oder irgendein Gerät anbauen und dann im nächsten Moment, dann klingelt das Telefon. Also das ist manche Tage schon wirklich herausfordernd, aber ich glaube, ich könnte auch nicht ohne diesen Zack manchmal. Ich finde das manchmal geil.
Vergeht die Zeit auch schnell.
Ja. Also vormittags auf jeden Fall. Wenn da nicht so ein großer Patientenansturm ist, dann ist manchmal so, oh, erst um 10.
Mhm.
Weil die Sprechstunde geht ja bei uns von 8 bis 12. Und wenn es dann erst so um 10 ist und dann immer noch das ganze Wartezimmer voll ist, denkt man sich so, geht heute vielleicht mal ein bisschen länger. Ja, aber sonst, also ich liebe den Job wirklich.
Das heißt, du bist aber schon so richtig am Patienten, ne? Also du gehst mit in die Praxisräume rein und sprichst mit dem, wie du gesagt hast, führst eben auch so medizinische Untersuchungen durch.
Genau, also ob es jetzt ein Verbandswechsel ist zum Beispiel, wenn die Patienten kommen wegen dem Verbandswechsel, sind wir meistens die, die dann die Wunde aufmachen oder das Pflaster aufmachen, Verband aufmachen, was auch immer, nochmal die Wunde nochmal reinigen und dann eben erst den Arzt dazu rufen, dass er sich das wirklich nur noch angucken muss. Und teilweise muss er es dann nicht mal selbst verbinden, das machen wir dann auch, wenn es nicht zu komplex ist. Oder wir ziehen die Fäden, wir entfernen Klammern, so eine Sachen halt.
Wenn du das in Prozentangaben mal angeben müsstest, was würdest du sagen, wie viel Arbeit machst du medizinisch am Patienten und wie viel machst du so administrativ im Büro? Ist das so 50-50, so 50%, oder würdest du sagen, nee, das am Menschen ist noch viel größer?
Also das kommt immer drauf an. Wenn bei uns jetzt so die Urlaubszeit ist, dann würde ich schon sagen, ist es so 50-50, weil man dann doch mal hin und her springt. Mal ist man in der Anmeldung, nimmt die Patienten an, macht Rezepte und so eine Sachen. Und manchmal ist man dann aber auch im hinteren Bereich bei uns, wir sagen immer vorne und hinten dazu, und nimmt dann halt Blut ab und sowas. Aber wenn jetzt alle da sind, dann ist es meistens so, dass man so einen festen Bereich hat. Also dann ist man mal eine Woche vorne an der Anmeldung und mal hinten. Also das ist wirklich eigentlich 50-50, ja.
Was ist es denn dann nicht? Also wo ist denn dann der Unterschied nochmal zum Arzt oder zur Ärztin? Was sind dann Dinge, wo ihr sagt, nee, da muss dann doch die andere Person drauf schauen?
Vor allem bei der Diagnosestellung. Also wir dürfen ja nicht sagen, okay, der hat jetzt, keine Ahnung, einen Herzinfarkt oder sowas. Also sie stellen die Diagnosen, führen auch die Patientengespräche. Wir sind ja nur dafür da, eben die Patienten vorzubereiten für die Sprechstunde und eben dann eventuell nachzubereiten. Aber auch dadurch, dass wir ja die Schmerztherapie bei uns haben, zum Beispiel auch wenn so Schmerzspritzen gesetzt werden, das dürfen wir zum Beispiel auch nicht. Und Blut abnehmen, das machen dann wieder wir. Also das ist, die Ärzte haben bei uns doch schon ziemlich viel zu tun, gerade weil Patienten wirklich viel Aufmerksamkeit brauchen.
Genau, also unsere Ärzte werden immer dazu gerufen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt schon mal bei den Wunden sind, die gucken sich jede Wunde an. Und wir bereiten vor, wir bereiten nach, dass sie einfach sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren können. Sie müssen keinen Verband machen. Das ist Zeit, die wir nicht haben. Also wir sind eine hochfrequentierte Praxis und haben die nicht so viel Zeit, um jeden einzelnen Verband selbst auszupacken, einzupacken. Wo wir uns unsicher sind, können wir immer uns auf unsere Ärzte verlassen und dann darf ich einen Verband auch einfach mal zulassen, wenn wir jetzt schon mal bei den Verbänden sind.
Mhm.
Oder wenn wir Probleme vorne bekommen und die Patienten sehr, sehr manchmal auch ungehalten werden, dann dürfen wir einfach auch sagen, okay, stopp, wir holen jetzt mal einen Arzt und stehen halt immer hinter uns, genauso wie wir immer vor denen stehen werden.
Also ein schönes Miteinander.
Absolut. Oh, absolut.
Die Herzchen gehen über die Augen auf.
Doch, tatsächlich schon. Wir haben ein super Team. Also wir arbeiten alle Hand in Hand. Wir arbeiten ja auch teilweise, also ich bin seit 2011 in der Praxis, vorher noch mit einer anderen Chefin, seit 2019 mit der jetzigen Chefin. Und es gibt auch noch eine andere Kollegin, die auch schon so lange da ist. Und man hat sich das Vertrauen und die Aufgaben auch so aufgebaut, dass wir eine gute Basis alle miteinander haben. Und ich denke, das merken die Azubis auch bei uns.
Ich wollte noch ergänzen, du hattest letztens, als wir zusammen Spätdienst hatten, hattest du gesagt, es ist ein Haufen voller Herzen oder irgendwie sowas hast du gesagt. Also ein Haufen voller Herzensmenschen, irgendwie sowas hast du gesagt. Und ich fand den Begriff so passend, weil irgendwie das ist nicht so, also klar, wir sind alle unterschiedliche Personen, unterschiedliche Charaktere, aber alle haben irgendwie diese Herzensmensch-Eigenschaft an sich und das ist einfach toll. Also ich glaube nicht, dass man das woanders nochmal genau so findet.
Ja, Lea, du hast jetzt gerade schon gesagt, in der Spätschicht, erzähl uns doch mal, wie ist denn das bei euch so aufgebaut? Also der Tagesablauf, die Arbeitszeiten, habt ihr klassisch das Wochenende immer frei und 2 Stunden Mittagspause oder wie läuft das bei euch?
Also bei uns ist es so, die 8-Stunden-Kräfte, die fangen dann auch direkt um 7 an, manchmal auch schon ein bisschen früher. Und wir beginnen dann erstmal damit, dass wir die ganzen Computer anmachen, nachgucken, ob alle Sachen aufgefüllt sind. Dann holen wir meistens die Post noch rein, holen die ganzen Labordaten, die werden uns ja online zugeschickt vom Labor. Und ja, dann schauen wir in den Terminkalender und manche bereiten sich seelisch drauf vor, so wie ich. Also ich gucke dann und denke mir, oh je, der kommt heute wieder. Oder, oh, die kommt heute. Oder wie Nicole, die dann gar nicht drauf guckt.
Manchmal ist besser nicht zu gucken.
Wer da ist, da, ne?
Genau, wer kommt, der kommt. Wir wissen ja sowieso nie, wer kommt oder was kommt.
Mhm.
Ja, unser Terminkalender, der hat nichts mit dem zu tun, was den Tag über großartig los ist.
Ja, das ist wirklich so. Also manchmal war der Kalender nicht so voll und dann war die Praxis komplett überfüllt und wir dachten alle, boah, was ist denn hier los? Und dann waren aber auch schon Tage, wo wirklich außerhalb des Terminkalenders vielleicht 2 oder 3 Leute dann in der Akutsprechstunde waren und kaum was los war. Das war dann so ein Tag, wo wir uns dann aber auch gefragt haben, was ist denn hier los? Weil man es nicht gewöhnt ist, dass so wenig Leute da sind. Genau, aber um nochmal auf den Ablauf zurückzukommen, wenn dann die Sprechstunde, sag ich mal, wenn wir die Türen öffnen, dann geht erstmal von 8 bis 9 die Akutsprechstunde los. Da kommen halt alle Leute mit so Akutfällen, also alle Leute ohne Termin. Die geht ja, wie gesagt, das dann bis um 9 und bis um 12 geht die ganze Sprechstunde. Und danach ist dann halt so, dass dann alles sauber gemacht wird, alles wird desinfiziert, der Müll wird rausgebracht. Und dann geht es meistens in die Mittagspause. Das ist dann bei uns eine halbe Stunde. Ich bin zum Beispiel eine 8-Stunden-Kraft, dadurch, dass ich Auszubildende bin.
Das heißt, dass du einfach Vollzeit
Genau, Vollzeit, ja, genau. Und ich muss dann bis 15:30 arbeiten, also von 7 bis 15:30 mit einer halben Stunde Pause. Und nach der Pause dann gehen wir dann meistens nochmal runter, schauen dann, ob vielleicht noch von irgendwem Rezeptanforderungen kam, ob nochmal Post reingekommen ist, dass eben morgens nicht so viel drin ist, weil wir hatten auch schon Tage, da war das ein Riesenstapel mit Post. Und wenn man den dann morgens aufmacht, ist dann auch nicht so schön. Und dann meistens so zum Feierabend hin gucken wir, dass wirklich alles weg ist, dass Patientendaten komplett weg sind, dass die E-Mails leer sind, dass unser Fax leer ist, dass unser To-Do-Kasten leer ist. Und dann gehen wir nach Hause und dann beginnt es am nächsten Morgen genauso.
Aber ihr seid jetzt nicht so eine Praxis, die bis 18 oder 20 Uhr auf hat.
Wir haben zwei Tage in der Woche jeweils noch von 15 bis 18.30 Uhr geöffnet. Und da ist aber auch immer festgelegt, wer die Spätdienste übernimmt. Auch die Auszubildenden lernen, im Spätdienst zu arbeiten. Und gerade da auch gerne dann in der Anmeldung, weil es da ruhiger ist. Da gibt es keine Akutsprechstunde, sondern da kommen nur bestellte Patienten. Ich habe immer einen Donnerstagsspätdienst und da nehme ich mir gerne einen Azubi dazu und bringe dem das System bei.
Kann man ein bisschen üben in Ruhe.
Genau, mit nicht so viel Patientenaufkommen.
Lea, ich habe noch eine Frage. Medizinische Fachangestellte ist ja nicht immer gleich. Also du bist jetzt ja Internistin, wenn ich das jetzt so richtig...
In der hausärztlich-internistischen Praxis, ja.
Genau. Dann gibt es ja auch Augenärzte. Also unterscheidet sich dann die Ausbildung inhaltlich, die Arbeit auch? Und warum hast du dich für diesen Bereich genau entschieden?
Tatsächlich unterscheidet sich die Ausbildung gar nicht. Also meine Klasse ist komplett zusammengestückelt aus Leuten, die in der Gynäkologie arbeiten, die beim Augenarzt arbeiten, die beim Orthopäden arbeiten. Aber man lernt in der Ausbildung immer das Gleiche und alles, was so spezifischer wird, lernt man in der Praxis. Es wird auch empfohlen, in der hausärztlichen Praxis zu lernen oder eben in der Kinderarztpraxis, weil man dort alle Basics mitbekommt. Weil beim Augenarzt wird gar nicht oder selten ein EKG geschrieben, was aber wieder relevant ist für die Prüfung. Also da ist es dann schon besser, wirklich in einen Bereich zu gehen, der alles abdeckt. Also ich habe jetzt auch, glaube ich, zwei Themen drin, die jetzt unsere Praxis nicht abdeckt. Aber zwei Themen dann mal dazu zu lernen, ist einfacher, als nochmal so einen Riesenbereich mitzulernen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass wir, wenn wir wirklich nochmal in einen anderen Bereich reingucken wollen, dass wir eine Hospitation machen können für zwei Wochen. Das ist dann halt für die Leute was, die eben diese Prüfungsthemen nicht lernen in ihrer Praxis.
Was fehlt Ihnen?
Mir fehlt tatsächlich, also ich finde Gynäkologie sehr, sehr interessant und ich finde auch so Kinderheilkunde sehr interessant. Aber ich würde trotzdem nie die Praxis oder so wechseln, weil ich glaube, wie ich schon vorhin gesagt habe, nicht, dass es nochmal diese Zusammenarbeit und dieses gute Zusammenleben so gibt. Weil wenn ich so in der Praxis mich umhöre, was da so auf Arbeit bei denen so los ist, da denke ich mir, nee, niemals. Also das ist eine Sache, die mir fehlt, aber die kann man sich auch einfach, also wir in der Hausarztpraxis haben ja auch gynäkologische Fälle, die dann halt nicht von uns direkt behandelt werden, aber indirekt. Also wir überweisen die und bekommen ja trotzdem Befunde. Und wenn man sich die durchliest, dann kann man, das kriegt man da trotzdem so ein bisschen mit. Also es ist, also mir fehlt eigentlich jetzt so im Groben und Ganzen gar nichts.
Aber willst du denn eine Hospitanz machen?
Ich denke nicht.
Um nochmal auf die Digitalisierung zurückzukommen, weil du jetzt von der Schule schon ein bisschen erzählt hast, ist das da auch Thema? Also lernt ihr zum Beispiel dieses ganze Patientenaktensystem am Computer in der Schule oder lernt man das in der Praxis?
Das ist tatsächlich ein Thema, was man in der Schule gar nicht lernen kann, weil es ja verschiedene medizinische Systeme gibt. Also wir benutzen zum Beispiel Tomedo, es gibt aber auch noch, fällt dir gerade noch eins ein?
Was ist ein Tomedo? Das musst du noch mal ein bisschen näher erklären.
Das ist praktisch unser System, also da speichern wir die Patientenakten, da, wenn wir unseren Patienten aufrufen, dann sehen wir die Diagnosen vom Patienten, wir sehen die ganze Abrechnung vom Patienten und dort erstellen wir eben dann auch Rezepte und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und Heilmittelverordnung, was man halt so macht, das macht man ja direkt in dieser Akte drin und das nennt sich halt Tomedo und davon gibt es aber noch andere. Also es gibt nicht nur Tomedo als medizinisches System, die arbeiten in der Klasse mit irgendwas anderem.
Ich hatte vorher auch schon mehrere andere Systeme, also jede Arztpraxis hat wirklich ein anderes System. Sogar wir haben unser System in unserer Praxis einmal umgestellt.
Es ist selbst bei uns so, beim Radio, dass man verschiedene Sendesysteme hat bei jedem Sender, aber am Ende des Tages machen sie alle das Gleiche, nämlich eben einem bei der Arbeit unterstützen. Aber hätte ja trotzdem sein können, dass ihr da vielleicht, oder über auch Datensicherheit, ne, also was darf ich mit Patientendaten machen, was darf ich auf gar keinen Fall machen? Was sind denn sonst Dinge, die ihr dann in der Schule tatsächlich lernt?
Also jetzt, ich kann ja nur jetzt erstmal vom ersten Lehrjahr sprechen.
Ja, das ist ja schon die Grundlagen.
Also da haben wir zum Beispiel so alles rund um den Bewegungsapparat gelernt, also so die grobe Knochenstruktur und so. Wir haben jetzt nicht irgendwie einzelne Muskeln oder so gelernt, sondern wirklich nur die großen Knochengebiete und ja, Knochenverbindungen auch und so die typischsten Krankheiten, also so Osteoporose und so eine Sachen, wie die behandelbar sind, was Symptome sind. Dann hatten wir in dem einfach so alles rund um Hygiene, also wie wird was desinfiziert, was ist Sterilisation, was ist Desinfektion, wie können wir uns davor schützen und auch welche Infektionskrankheiten so vorhanden sind. Ja, und sonst so in den verwaltungstechnischen Fächern hatten wir alles rund um den Behandlungsvertrag, Recht und Eigentum so mäßig. Und dann sind wir nochmal komplett den ganzen Ausbildungsvertrag durchgegangen, um auch zu wissen, was unsere Rechte sind, aber auch unsere Pflichten, was halt auch die Pflichten vom Ausbilder sind.
Mhm. Was ihr da eigentlich unterschrieben habt.
Ja.
Du hast ja Abitur gemacht, hast du gesagt. Ist das eine Bedingung, also dass man 18 zum Beispiel sein muss, wenn man ja mit Patienten arbeitet? Oder ist das, war das jetzt einfach so, dass du halt noch zur Schule gegangen bist und danach eben fertig warst?
Es ist keine Voraussetzung.
Nee, ne? Also ja. Ihr nehmt auch 16-Jährige, Nicole.
Genau, genau. Wir nehmen auch 16-Jährige. Muss man allerdings vor der Ausbildung eine Jugendarbeitsschutzuntersuchung machen lassen. Also die ist Pflicht.
Mhm.
Und ansonsten, unsere jetzige Auszubildende ist auch keine 18 Jahre. Also 10. Klasse, Abschluss ist völlig ausreichend.
Dann Lea, erzähl mal ein bisschen was von deinem Schulweg und wie du auf diese Ausbildung gekommen bist.
Ich bin halt ganz normal zur Grundschule gegangen und dann eben aufs Gymnasium. Ich weiß gar nicht, warum ich aufs Gymnasium gegangen bin. Also so, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das habe ich mich dann auch in der 12. Klasse gefragt, was ich mir da antue. Ich würde es auch nicht nochmal machen, aber im Endeffekt denke ich mir, wenn wir jetzt so manche Themen in der Schule haben, dann bin ich ganz froh, doch Abi gemacht zu haben, weil wir gerade, wir haben ja auch Deutsch und zum Beispiel in Deutsch hat mir das wirklich was gebracht. Also wir mussten ja nur Texte schreiben, Erörterungen und so einen Blödsinn. Und das zahlt sich aber wirklich aus. Also wenn wir jetzt in der Schule Sachen machen, das ist dann wirklich ein Klacks, das zu machen. Und da denke ich mir dann schon, gut, dass ich es gemacht habe. Aber wie ich auf die Ausbildung gekommen bin, ist eigentlich ganz lustig. Ich wollte nämlich vorher Hebamme werden oder irgendwas so in die Feuerwehrrichtung, weil ich auch selber in der Freiwilligen Feuerwehr bin.
Ich habe das Gefühl, du magst es wirklich, wenn es dringend ist. Bei dir muss immer Druck dahinter sein.
Ja, ich weiß nicht, sonst komme ich nicht aus dem Knick. Das ist auch bei Prüfungen so. Also ich denke mal jetzt bei der Zwischenprüfung nicht, aber sonst bei so großen Klausuren oder so war es immer so, dass ich dann so einen Tag vorher gelernt habe, weil ich so dachte, nee, sonst setze ich mich eh nicht hin und mach's. Genau, aber ich wollte eigentlich Hebamme werden. Bis vor ein paar Jahren konnte man das ja, also war das ja auch noch ein Ausbildungsberuf. Jetzt muss man es ja studieren und ich hatte absolut keine Lust auf Studieren.
Mhm.
Dann bei der Feuerwehr hat man halt 24-Stunden-Dienste. Und wenn man halt dann auch plant, irgendwann selber mal eine Familie zu haben, dachte ich, ah, ist vielleicht blöd. Dann bleibt mir einfach die Freiwillige Feuerwehr. Und dann hat meine Schwester, ich weiß gar nicht, welche Klasse ich da war, hat sie ein Praktikum gemacht in der Praxis, wo ich jetzt bin.
Ah.
Und hat mir dann halt so von ihren Tätigkeiten erzählt und so. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist es. Das ist mein Traumberuf. Und dann habe ich mich beworben. Ich habe mich ja nicht nur bei euch beworben, ich habe mich ja auch noch bei zwei gynäkologischen Praxen beworben und bei einer Kinderarztpraxis.
Löblich, löblich, das hört der Berufsberater gern.
Aber ja, die haben entweder nicht ausgebildet oder ich habe gar nicht erst irgendwie eine Rückmeldung bekommen.
Ah, wow. Und dann hast du dich dort beworben und was würdest du denn jetzt sagen? Ist es das perfekte Match für dich?
Dann schon beim Bewerbungsgespräch mit unserer jetzigen Chefin, das war super offen. Das war nicht so dieses Chef- und Azubi-Verhältnis, sondern es war direkt so auf Augenhöhe. Man hat sich dann auch nicht nur darüber unterhalten, man hat sich noch über 1000 andere Sachen unterhalten. Ich glaube, wir haben 2 Stunden oder so gequatscht. Und ich kam dann, meine Mutter hat draußen im Auto gewartet und ich kam raus. Ich so, oh mein Gott, das ist mein Traumberuf.
Schön.
Das hat sich mit der Zeit einfach immer mehr bestätigt, dass das wirklich das perfekte Match ist, wie du schon gesagt hattest.
Nicole, was sind denn noch vielleicht Eigenschaften oder Fähigkeiten, worauf du jetzt achten würdest? Weil du hast ja selber die Ausbildung gemacht, du arbeitest mit euren Auszubildenden. Was ist dir wichtig?
Kommunikationsfähigkeit, absolut. Wir haben jeden Tag viel zu reden. Wir müssen empathisch sein. Wir haben mit kranken Menschen zu tun, die in einer absoluten Ausnahmesituation bei uns sind. Ja, also manche erkennt man wirklich vor der Praxis und in der Praxis nicht wieder. Und ja, Flexibilität Also man muss springen können und organisiert und was halt Multitasking fähig. Mhm. Wäre schön.
Der Oktopus.
Aber das erlernt man. Ich glaube, das lernt man einfach. Mhm.
Man wird ja dann auch mit der Zeit schneller wahrscheinlich.
Genau, und man reift über sich hinaus.
Man darf keine Berührungsängste haben, das ist uns vorhin noch eingefallen.
Wir noch gesagt, man darf keine Berührungsängste haben, wir arbeiten halt ganz eng mit Patienten zusammen.
Mhm. Fabian, wie vermittelt ihr denn Leute an diesem Beruf? Also wird der häufig auch mal nachgefragt?
Wenn ich wieder die Statistiken raushole, ist es mit einer der beliebtesten Ausbildungsberufe. Besonders bei Frauen oder bei Mädels. Was denkst du? Wie viele Männer machen den Beruf oder die Ausbildung? Prozentangabe wieder?
Ach so, zwischen Männern und Frauen jetzt mal? Oh, ich glaube, es sind schon sehr wenige Männer. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so 5%?
2.
Krass.
2% machen gerade mal die Ausbildung also wenn man ein Junge ist oder ein Mann.
Mhm.
Aber es ist schon sehr nachgefragt. Und
man kennt es halt auch, ne?
Genau.
Es ist ja was, jeder war ja schon mal beim Arzt und hat euch gesehen.
Ja, das Problem ist halt immer, ich denke, wenn man nur mal zum Arzt geht und man weiß nicht, was dahinter steckt. Man sieht nicht, was eine medizinische Fachangestellte wirklich alles macht. Vieles ist einfach auch im Verborgenen.
Die Bürokauffrau ist noch ein bisschen beliebter, also die ist immer fast Top 1, obwohl die letztes Jahr, sag ich mal, von der zahnmedizinischen Fachangestellten runtergestoßen wurde. Aber so medizinische Fachangestellte ist meistens so Platz 2 bei den beliebtesten Ausbildungen.
Mhm.
Aber eben echt stark nach Geschlecht. Also da haben wir noch keine Parität. Das ist schon besonders.
Und was ich mir auch aufgeschrieben hatte, was ihr im Vorgespräch erzählt habt, dass Lea wohl gesagt hat, sie wusste erst gar nicht, wie viel überhaupt damit möglich ist.
Ja, das ist wirklich so. Also ich hatte vorher immer schon, bevor ich mich beworben hatte, beziehungsweise wo ich drauf gewartet habe, auf eine Antwort von euch. Und da habe ich dann eben immer so im Internet geguckt und habe dann eben nachgeguckt, was man noch so machen kann, wie man sich weiterbilden kann. Weil ich bin so, Mensch, ich kann da nicht so auf einer Sache sitzen bleiben, ich muss dann weitermachen. Erst hatte ich halt diese NEPA gesehen, das ist diese nichtärztliche Praxisassistentin, fährt dann eben zu Hausbesuchen, nimmt Blut ab und bringt halt dem Arzt sozusagen die Informationen über den Patienten, weil der Patient dann eben nicht mehr in die Praxis kommen kann oder vielleicht auch in einem Pflegeheim ist. Die Ärzte fahren zwar trotzdem hin zu Hausbesuchen, wenn was ist, aber so kann man trotzdem nochmal was über den Allgemeinzustand erfahren, den Patienten sehen und der Arzt selbst muss nicht raus. Das hat mich aber gar nicht so gereizt, muss ich sagen. Und dann hatten wir das Bewerbungsgespräch und ich dachte mir, ja, vielleicht kommen ja da noch irgendwie so Sachen, die man dann doch noch machen könnte. Und dann habe ich eben noch erfahren, dass man zum Beispiel auch einen Wundmanager machen kann, also dann rumfahren und Wunden versorgen und so, fand ich schon sehr interessant. Und viele nehmen das auch als Sprungbrett zum Medizinstudium, weil man eben da auch nochmal so wirklich sehr praxisnah erfährt, wie sehen Diagnosen aus, wie gehen Menschen damit um, wie wird es behandelt. Also das ist irgendwie echt lustig, aber so, ich interessiere mich auch sehr so für Medikamente und so Sachen. Wenn dann in der Patientenakte eine Diagnose steht, denke ich so, ach, da könnte man vielleicht das und das geben, dann gucke ich im Medikamentplan und das wurde schon gegeben. Und das ist einfach, da ist man irgendwie schon so ein bisschen stolz auf sich selbst.
Mhm.
Und das, was ich auf jeden Fall noch machen möchte nach Ausbildung, ist ein Studium zum Physician Assistant. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gehört habt.
Das wollte ich nachher auch anregen. Das finde ich nämlich super interessant.
Was ist das denn?
Also es gibt ja den Assistenzarzt, das ist ja der studierte Arzt sozusagen. Mhm. Dieser Physician Assistant ist praktisch ein Arztassistent. Also man darf selber keine Diagnosen stellen, aber man kann zum Beispiel Behandlungspläne schreiben, die dem Arzt vorlegen und er segnet die ab. Oder man schreibt Rezeptvorschläge und die müssen eben nur noch abgesegnet werden. Man kann auch selbst zu Hausbesuchen fahren, wenn es jetzt wirklich nichts Krasses ist, sage ich jetzt mal. Also das wäre dann nochmal eine Stufe über der NEPA. Und ich fand es einfach super interessant, weil ich mein medizinisches Wissen auch irgendwie diesen Horizont erweitern möchte.
Nicole, du lachst, aber eigentlich ist es doch voll cool, wenn man so motivierte Azubis hat, oder?
Also wirklich, die ist so toll. Also wir haben wirklich mit unseren Azubis jetzt so viel Glück gehabt und deshalb wollen wir jetzt einfach weitermachen und einfach weiter ausbilden und denen die Möglichkeit schaffen, eben so eine Sachen zu machen. Wir freuen uns total.
Fabian, was sind denn sonst noch Sachen, die man mit der Ausbildung machen kann? Hast du noch Weiterbildung oder ist es auch oft, dass man, wie Lea auch schon erzählt hat, dann noch studiert zum Beispiel?
Also Medizin, viele, die Abitur machen, nehmen es wirklich für das Medizinstudium. Das ist ja alles heute vereinheitlicht über Hochschulstaaten, sag ich mal, ein zentralisiertes Vergabeverfahren. Und da kriegt man sehr viele Pluspunkte dazu, wenn man diese Ausbildung gemacht hat, wenn man nicht diesen 1,0 Numerus Clausus Wert erreichen würde. Ansonsten wirklich seit einem Jahr kenne ich jetzt hier eine staatliche Hochschule, die Berliner Hochschule für Technik, die dieses duale Studium Physician Assistance, ich finde es total schwierig auszusprechen, also ich nuschel mir da immer einen zurecht, Das ist aber wirklich ganz, ganz neu. Deswegen finde ich es total super, dass du das schon kennst. Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen die Zukunft werden, weil man muss überlegen, wie können wir die Ärzte entlasten? Und ein Beispiel, was ein Krankenhaus mir gesagt hat, heutzutage muss man noch für die Windeln für ältere Leute, das muss immer noch für ein Pflegeheim, Altenheim, muss das immer noch ein Arzt unterschreiben, dass man das bestellen darf. Also wozu Richtig. Muss das ein Arzt machen?
Weil es eigentlich ein normales Pflegemittel ist und nichts genau. Medizinisches.
Mhm. Und mit diesem dualen Studium oder mit dieser Sonderstudium kann man dann eben solche Sachen alles übernehmen. Und da wird man wirklich eine große Entlastung mit sich bringen. Ansonsten gibt es noch das neue Studium Pflege. Das ist auch seit einem Jahr hier in der Region dann vertreten. Und auch das würde jetzt nochmal so ein bisschen alles ein bisschen akademisieren, diese gesamte Gesundheitsbranche. Man möchte höhere Standards schaffen, mehr Qualität erreichen, obwohl wir mit unserem dualen Ausbildungssystem auch schon wirklich eine hohe Qualität in Europa haben. Für mich ist aber ein bisschen die Frage, und deswegen gucke ich die Fachexperten an, was würdet dann sagen, wo ist denn der große Unterschied zur Ausbildung Pflegefachfrau, Pflegefachmann?
Also ich habe eine Freundin tatsächlich, die macht eine Ausbildung zur Pflegefachfrau, ist jetzt auch, glaube ich, gerade fertig geworden. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass wir halt diese ganze Abrechnungssache mit drin haben, die hat halt die Pflege nicht mit drin. Und auch bei dem Beruf zur Pflegefachfrau hat man so Anatomie-Sachen oder so, zum Beispiel auch das Herz-Kreislauf-System hat man viel, viel ausführlicher, als wir das dann haben. Ich glaube, das ist so der große Unterschied, dass einfach diese Abrechnung nicht mit drin ist, dass diese administrativen Sachen nicht dabei sind, die bei uns eben doch schon zu 50% auch mit drin sind.
Also ein Krankenhaus hat mir auch mal berichtet, man kann, wenn man eine Pflegeausbildung gemacht hat, als medizinische Fachangestellte arbeiten. Aber wenn man eine medizinische Fachangestellte gemacht hat, kann man nicht als Pflegefachfrau oder Fachmann arbeiten. Also hat jemand bei euch in der Praxis vielleicht die Ausbildung zur Pflegefachfrau gemacht oder seid ihr wirklich alles die Experten?
Wir haben eine Pflege, also ehemals Krankenschwester bei uns auch in der Praxis, ja.
Also ist es wirklich so, dass man dann hinterher auch nach der Pflegeausbildung, weil das würde ja eigentlich für die Pflegeausbildung so ein bisschen sprechen, weil man dann noch breiter aufgestellt ist.
Tatsächlich ist es bei der Kollegin so, dass sie dann oft die ganzen Laborsachen übernimmt. Also sie schreibt dann keine Rezepte und so eine Sachen, sondern sie rechnet ihre eigenen Sachen, die Blutentnahmen und Impfungen und sowas. Das rechnet sie selbst ab. Damit kennt sie sich auch viel besser aus als wir. Und wir vorne dann an der Anmeldung, sage ich jetzt einfach mal, wir kennen uns dann halt damit nicht so gut aus. Wir wissen das auch, aber wir kennen uns damit eben nicht so sehr aus wie sie. Also sie hat dann praktisch ihr eigenes Fachgebiet im Labor und macht halt das, was wir nicht jeden Tag machen.
Sozusagen. Ah, okay.
Bei uns hat sowieso jeder so ein bisschen seinen festen Platz, außer die Azubis, die rotieren müssen und 2, 3 andere von uns, die überall woanders eingesetzt werden.
Aber warum hast du dich nicht für die Pflegefachfrau interessiert, das reingenommen? Da hättest du ja auch in einer Notfallambulanz arbeiten können, da ist ja noch mehr hier Trubel, Action.
Ich hatte keine Lust auf diese Nachtschichten und einfach, ich habe so oft gehört, dass Azubis in der Pflege so ausgenutzt werden. Und ich dachte mir, nee, das mache ich nicht. Vor allem auch diese ganzen Wochenenddienste und auch an Feiertagen. Und man hat sowieso schon so wenig Zeit für seine Familie, wenn man arbeiten ist, wenn man arbeitstätig ist. Und dann trotzdem noch am Wochenende arbeiten zu müssen, habe ich gesagt, nee, ist gar nichts für mich.
Das ist ja auch einfach ein wichtiges Argument. Ne? Deswegen sprechen wir auch immer darüber, wie so ein Tagesablauf oder Wochenablauf ist, weil damit man langfristig glücklich ist, muss man natürlich auch wissen, okay, ist das eben ein Job, wo ich Schichtdienst habe, wo ich vielleicht 10 Tage Spätschicht mache, 10 Tage Nachtschicht, oder gehe ich Montag bis Freitag hin und am Wochenende und an Feiertagen ist Ruhe. Es hat ja beides für bestimmte Leute Vor- und Nachteile, aber wenn man wie du schon weiß, ich möchte das nicht, ich möchte nicht nachts arbeiten, ich möchte eine Familie haben, dann ist das ja ein gutes Argument. Also genauso gut wie jedes andere. Man muss sich halt an irgendwelchen Sachen entscheiden.
Bei euch ist es auch möglich, viel in Teilzeit zu arbeiten, weil du sagst, bei euch gibt es ein großes Schichtsystem auch.
Genau, ich arbeite zum Beispiel Teilzeit. Ich arbeite 6 Stunden am Tag und einfach der Familie wegen.
Das ist auch irgendwie so richtig klassisch, oder? Also ich habe das ganz oft, auch wenn von Freundinnen, die Eltern in der Praxis gearbeitet haben, war das so, dass oft viele MFAs vormittags oder Teilzeit arbeiten, ne?
Genau.
Weil es sich auch mit den Praxisöffnungszeiten irgendwie anbietet.
Genau, das passt gut. Man ist zu der Hauptverkehrszeit, sage ich mal, da und kann aber auch einen Spätdienst übernehmen. Aber wenn man einmal Teilzeit gearbeitet hat, dann mag man nicht mehr zurück zu 8 Stunden.
Das glaube ich.
Ja, wie ist denn eigentlich bei euch die Bewerberlage? Also wenn ihr jetzt ausschreibt und ich höre ja raus, ihr wollt ja mehr Auszubildende haben.
Ja.
Habt ihr viele Bewerber oder ist das eher so ein bisschen?
In diesem Jahr nicht, nein. In diesem Jahr hatten wir eine Bewerbung und die haben wir auch genommen, ja.
Die hat gepasst?
Die hat gepasst, ja.
Wie entscheidet ihr denn? Also macht ihr so ein Probearbeiten oder ist es wirklich ein Gespräch? Wie wählt ihr dann aus, wen ihr nehmt oder wer in Frage kommt?
Wir führen erstmal ein Gespräch und machen gerne Probearbeit. Gerne eine Woche, um einfach zu gucken, passt bei der Bewerberseite und bei uns. Aber wenn eben nur ein Tag geht, weil man muss auch immer sehen, die haben noch Schule. Ne? Die, wenn sie jetzt 16 sind, die gehen zur Schule. Und dann ist ein Tag eben auch mal ausreichend, weil man hat immer noch eine Probezeit. Und wenn es dann wirklich nicht passen sollte, aber bis jetzt denke ich, auch bei der neuen Auszubildenden, dass das gut passt und dass sie wirklich auch Lust hat, was zu lernen. Und das ist die Hauptsache. Man muss einfach Lust haben, auf Menschen was zu lernen, auf das Team, einfach mit Spaß rangehen und ja.
Das muss ja nicht immer Masse sein, es kann ja auch mal super klasse sein.
Und wie bewirbt man sich bei euch? Habt ihr eine Internetseite, wo man eine Mailadresse findet oder wie läuft das bei euch ab?
Genau, man kann uns entweder anrufen, persönlich vorbeikommen oder per Mail. Das ist alles möglich.
Also ich habe ja auch, um mich hier gut vorzubereiten, habe ich mal so ein bisschen den Arbeitsmarkt angeschaut und ein bisschen die Nachrichten verfolgt, was da so drinne steht. Also es wird jetzt ja wirklich von einem Praxenkollaps gesprochen. Fast 49% der Praxen, wenn die eine Stelle ausschreiben, kriegen nicht eine Bewerbung. Also nicht mal nur bei der Ausbildung, sondern auch hinterher, wenn man, sag ich mal, jemanden schon fertig ausgebildet haben möchte. Die Arbeitslosenquote ist bei 1,9%. Also das ist dann wirklich bloß eine Sucharbeitslosigkeit, weil man sich umorientieren will in einen anderen Betrieb. Aber anscheinend kriegen die sofort irgendwie was. Das spiegelt ja auch die Superlage, oder besser gesagt, spiegelt ja auch das wieder, du schreibst eine Ausbildungsstelle aus, es kommt eine Bewerbung. Also der Markt ist wirklich gut und es ist auch wirklich ein sehr großer Arbeitsmarkt. Also wir haben fast 406.000 Personen, die diesen Ausbildungsberuf ergriffen haben, die jetzt da so drin arbeiten. Also es ist nicht ein kleiner Bereich. Und dann, wenn wir noch überlegen, ist es noch mit einer der beliebtesten Ausbildungen. Also wer Lust hat, der Markt ist gut. Zukunftsaussichten haben wir ja heute auch besprochen. Die Digitalisierung wird den Job nicht abschaffen, sondern bloß unterstützen. Deswegen, wer Interesse hat, wir wissen jetzt, wo eine Stelle vielleicht noch frei ist oder wer noch was sucht, bewerbt euch.
Genau, und ich muss endlich mal anfangen, das immer zu sagen. Bewertet diesen Podcast gerne mit 5 Sternen auf der Plattform eurer Wahl, weil das hilft, dass es noch mehr Leute hören und das ist natürlich wichtig. Und Lea, Nicole, vielen Dank für euren Besuch.
Ja, wir bedanken uns bei euch.
Und Fabian, bis zum nächsten Mal.
Super, ich freue mich.
Tschüssi.
Von A bis Zubi.
Spezial mit der Agentur für Arbeit.
Der BB Radio Ausbildungspodcast mit Ida.
Und Fabian. Alle Infos auf bbradio.de, arbeitsagentur.de und meinejba in brandenburg.de.